durch die Adventszeit, da führt ein roter Faden. Wir erwarten die Ankunft von Jesus Christus. Vor rund 2000 Jahren kam er und deshalb feiern wir ja jedes Jahr Weihnachten. Doch er hat gesagt, er kommt wieder. Und deshalb stellt sich uns die Frage, ob wir vorbereitet sind. Ja, Jesus hat versucht, seine Jünger darauf vorzubereiten. Haben sie verstanden? Haben wir es verstanden? Wann kommt er? Viele stellen sich die Frage, wann kommt Jesus zurück? Die Juden fragten damals, wann kommt der Messias? Im Alten Testament kann man viele Prophezeiungen lesen, die über den Messias reden, wie zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren wird oder dass er Blinden die Augen öffnet und Lahme heilt, sodass sie endlich gehen können. Gottes rechter Arm wird sichtbar. In Jesaja 52,10 steht, der Herr hat vor den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Und nun zeigt Jesus dem ganzen Volk ein Beispiel dafür, wie man aus sichtbaren Ereignissen die richtigen Schlüsse ziehen kann. Ihr werdet vielleicht fragen, wow, wie geht das weiter? Daraufhin wandte Jesus sich an die Menge und sagte, wenn ihr seht, wie sich im Westen Wolken bilden, sagt ihr, es wird Regen geben. Und ihr habt recht. Wenn ein Südwind weht, sagt ihr, heute wird es heiß. Und genau so ist es. Ihr Heuchler, die Erscheinungen der Erde und des Himmels versteht ihr zu deuten, aber die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Warum sagt er so etwas? Warum bezeichnet er sie als Heuchler? Sind sie nicht einfach blind? Kann Jesus ihre Blindheit nicht einfach heilen? Nun, ein Heuchler ist ja jemand, der vorgibt, freundlich zu sein und gut, aber in Wirklichkeit Böses im Sinn hat. Oder jemand, der sagt, er diene mit ganzem Herzen Gott, aber in Wirklichkeit geht es ihm nur um sein eigenes Wohlergehen. Die Juden, die hatten viel biblisches Wissen, doch sie stellten auf der einen Seite nicht die richtigen Fragen und auf der anderen Seite gaben sie sich selbst die falschen Antworten. Ein Beispiel dafür sind so zwei Aussagen kurz hintereinander. In Johannes 7, 27 ist er der Christus, aber wie könnte er das sein? Wir wissen doch, woher dieser Mann stammt. Wenn der Christus kommt, wird er einfach da sein, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Und zwei Kapitel später, Johannes 9, 29, sagen die Juden, wir sind Jünger von Mose, wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat, doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Was ist jetzt wahr? Zuerst sagen sie, wir wissen, wo er herkommt, und dann sagen sie, wir wissen nicht, wo er herkommt. Also entweder war eine Antwort falsch oder es war eine Frage nicht richtig gestellt, nicht richtig journalistisch recherchiert. Ob das Volk und die religiösen Führer Gottes Handeln richtig sehen konnten, zeigte sich dann etwas später. Schon wieder so eine Prophezeiung. Jesus war ja auf dem Weg nach Jerusalem. Und dann zog er auf einem jungen Esel in Jerusalem ein. Was soll denn das? Das Volk jubelte dem Messias noch zu, doch eine Woche später ließen sie sich von den Pharisäern aufwiegeln und schrien: Kreuzige ihn. Können wir heute die Zeichen der Zeit erkennen? Und sind wir bereit, Jesus Christus richtig zu begegnen? Oder denken wir, 2000 Jahre kam er noch nicht, weshalb soll er jetzt kommen? Die Frage, die Jesus damit verbindet, ist das: Bist du okay mit Gott? Warum könnt ihr nicht selbst entscheiden, was richtig ist? Wenn du auf dem Weg zum Gericht bist und deinen Ankläger triffst, versuche doch, die Angelegenheiten zu bereinigen, bevor sie vor den Richter kommt. Sonst wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen. Und wenn das geschieht, wirst du nicht eher freikommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Nun, denselben Text finden wir auch im Matthäusevangelium. Nur dort steht er in einem anderen Zusammenhang. Dort geht es um Beziehungen und Rechtsprechung zwischen Menschen. Aber in unserem Abschnitt ist er eingebettet in andere Begebenheiten und da verbinden sich andere Elemente. In den letzten Kapiteln des Lukas-Evangeliums ging es immer um Gottes Reich und um die Beziehung zu Gott. Ihr müsst bedenken, dass Jesus hier auf dem Weg nach Jerusalem zur Kreuzigung unterwegs war, mit der Konsequenz, dass er angeklagt wird, verurteilt wird und bis zum letzten Cent bezahlen muss. Die ganze Schuld. Er bezahlte die ganze Schuld bis auf den letzten Cent für alle Menschen. Da gab es keinen Ausweg für ihn. Er hat noch im Garten Gethsemane um einen Ausweg gebetet, aber es gab keinen. In Johannes 5,24 sagt Jesus: Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Nun denke mit diesem Text daran an den vorher. Wenn du unterwegs bist, du bist dein Leben lang immer noch unterwegs, solange du lebst. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Frage da ist: Stehe ich vor dem Richter oder stehe ich vor dem Vater? Und die Beziehung macht den großen Unterschied. Nun, es liegt an dir, ob du vor Gericht gestellt wirst, wenn du Gott begegnest, oder ob du voller Liebe und Freude ihm danken kannst, dass er, Jesus, deine Schuld auf sich genommen hat und du nicht vor dem Richter erscheinen musst, sondern dem Vater im Himmel danken und ihn loben kannst. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Bin ich wirklich so schlecht? Brauche ich das? Ich bin doch viel besser als der andere. Ja, denkst du, wenn jemand anderem etwas zustößt, das ist Gottes Strafe für ihn? In den Versen 1 bis 5 in Lukas 13 sagt Jesus, da steht: Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Ihr müsst euch die Situation vorstellen. Jesus ist da vor dem Volk und redet, und plötzlich kamen Juden und beschwerten sich über eine Gräueltat des römischen Statthalters Pilatus. Weshalb? Was erwarteten sie in dieser Situation von Jesus? Wollten sie ihm damit sagen, jetzt ist es Zeit, dass du als König, als Messias aufstehst und mal diesem furchtbaren Unterdrücker ein Ende machst? Der ist ja so schlimm. Und auf der anderen Seite, die Galiläer wurden ja von den Juden nicht als Israeliten anerkannt. Waren sie also schlechter als die Juden? Geschah es ihnen recht, dass sie umgebracht wurden? Und dann grundsätzlich die Frage, ist ein Unglück eine Strafe Gottes? Was denkst du persönlich darüber, wenn du solche Sachen hörst, auch in den Nachrichten? Sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir andere in ihrem Leid auch noch verurteilen? Auch heute denken manche Christen wegen einigen Psalmen, dass es gläubigen Christen gut gehen muss und sie hier auf der Erde wohlhabend sein müssen. Dabei vergessen sie all die Aussagen von Jesus über Widerstand und Verfolgung, aber auch die Aufzählung der leidenden Glaubenshelden im Hebräerbrief zum Beispiel oder die Krankheit des Paulus, von der ihn Gott nicht heilte und sagte, doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Sehen wir wirklich richtig, wie das Leid in unserem Umfeld wirkt? Wie viele Menschen kommen durch schwere Zeiten zum Glauben, weil sie erst dann nach Gott fragen? Vielleicht klagen sie zuerst Gott an, wie es Hiob gemacht hat. Und Gott redet zu ihnen und lässt sie nicht stehen. Ja, und sie erfahren seine vergebende Liebe. Und auf der anderen Seite, oft sind geduldige Christen der Grund für andere Menschen, dass sie beginnen, nach Gott zu fragen, wie kann der, der so viel durchmacht, nicht mit Gott streiten und ihn nicht ablehnen? Sieht er etwas, was ich nicht sehe? Und dann kommt natürlich die große Frage, bist du versöhnt mit Gott? Noch ein Gedanke davor, war die Warnung, die Jesus hier aussprach, nur rhetorisch? Aus der Geschichte wissen wir, dass um 66 nach Christus der 8 Jahre dauernde jüdische Krieg etwa einen Drittel der jüdischen Bevölkerung umbrachte. Also das Volk machte ganz furchtbare Dinge durch. War das die Strafe dafür, dass sie Jesus nicht erkannten? Nun, wir kommen zu einem nächsten Gleichnis, das auch schwierig zu deuten ist und manche unterschiedlich drangehen. Ab Vers 6, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte in seinem Garten einen Feigenbaum und kam von Zeit zu Zeit nachsehen, ob er schon Früchte trug. Aber er wurde jedes Mal enttäuscht. Schließlich sagte er zu seinem Gärtner, ich habe jetzt 3 Jahre lang gewartet und noch keine einzige Feige gesehen. Fälle den Baum. Er beansprucht nur noch unnötig den Boden. Der Gärtner erwiderte, gib ihm noch 1 Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen. In manchen Übersetzungen steht hier, ich werde den Boden umgraben. Wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut, wenn nicht, kannst du ihn fällen. Wie viel Geduld hat Gott? Es dauerte etwa 40 Jahre, bis Israel zerstreut wurde. Ist das der Zusammenhang hier mit diesem Gleichnis? Der Gärtner, und hier denke ich, Jesus hat sich selbst gemeint, bittet um ein zusätzliches Jahr Gnade. Er gibt sich besonders viel Mühe, damit der Baum endlich gute Früchte bringt. Für die Juden war da klar, Israel ist damit gemeint. Und in einer Bibelanmerkung fand ich eine interessante Bibelstelle, die mir noch nie aufgefallen ist und bei der ich noch gar nicht wusste, dass die damit zusammenhängt. In 5. Mose 22, 9 steht, pflanzt in eurem Weinberg außer den Weinstöcken nichts anderes. Sonst fällt der ganze Ertrag, sowohl die Trauben als auch die anderen Früchte, die ihr gepflanzt habt, dem Heiligtum zu. Also, das Ganze wird Gott heilig. Und jetzt geht es da um einen Feigenbaum in einem Weinstock. Ich bin sicher, Jesus kannte diese Stelle. Die hat er auch schon gelesen. Das war ihm bewusst, dass das beim 5. Mose da drin steht. Da geht es um einen Ertrag im Ganzen, der Gott gehört, der ihm geweiht ist. Ja, da geht es um Eigentum und Besitz Gottes. Und dann stellt sich noch die Frage, ist das wirklich die richtige Auslegung mit dem Volk Israel und dann mit dem ins Exil geschickt werden, in die Zerstreuung? Oder war es das, dass Jesus 3 Jahre lang nun schon über das Reich Gottes gepredigt hat, dem Volk Israel den lebendigen Gott vor die Augen stellte, durch die vielen Wunder bewies, dass er der reale Messias ist. Doch das Volk hat sich nicht verändert. Es war blind, es hat nichts gehört von all dem, was Gott gesagt hat. Es war taub und sie sind nicht umgekehrt. Sie haben keine gute Frucht gebracht, 3 Jahre lang. Das merkt man schon bei der Ansage da mit diesem Mord im Tempel und dann ja das Denken mit der Strafe Gottes. Man hat ein Denken, von dem man nicht weggeht und nicht Gott fragt, wie siehst du es wirklich? Ihr Denken ist immer noch gleich und Jesus weiß, es gibt nur einen Weg, das zu ändern. Er muss den Boden umgraben und düngen. Das ist dieses Gleichnis hier. Eigentlich braucht ein Feigenbaum in der Natur keine Extradüngung. Der kommt auf dem schlechtesten Boden zurecht. Und doch hat er keine Frucht gebracht. Nun, Jesus ging den Weg ans Kreuz, damit echte Versöhnung möglich wurde. Durch seine Auferstehung bewies er die Wahrheit seiner Worte und an Pfingsten begann der Feigenbaum Frucht zu bringen. Man kann das Gleichnis also auch so sehen. Ja, Jesus hat sich durchgraben lassen als der Boden, auf dem dieser Feigenbaum steht. Die ganze Grundlage für das Reich Gottes, für das Volk Gottes ist Jesus Christus. Und er musste durchgegraben werden, damit der Dünger da auch richtig eindringen kann. Das Volk Gottes braucht den Heiligen Geist, denn nur durch diesen Dünger wird das Volk Gottes fruchtbar. Sonst wächst da nichts Gutes, sonst bleibt das alte Wesen da. Jesus ging den Weg ans Kreuz, damit echte Versöhnung möglich wurde. Und an Pfingsten, an einem Tag, 3000 Menschen kehrten um. Für sie wurde die Versöhnung mit Gott Realität. Und über die letzten 2 Jahrtausende wurden es immer mehr, auch heute noch. Menschen, die zu Gott umgekehrt sind, haben es nicht mehr nötig, sich besser als andere zu fühlen, weil sie genau wissen, sie haben selbst Vergebung gebraucht. Und es ist egal, ob du für wenig Vergebung brauchst oder für viel. An der Vergebung kommst du nicht vorbei ins Reich Gottes. Ohne Vergebung ist die Tür zu. Deshalb können wir als Christen anderen sagen, dass sich auch ihr Leben ändern kann und sie aus Gottes Gnade verändert werden können und Frucht für Gott bringen. Wir können aus Gnade, aus der Vergebung Frucht bringen für Gott und sein Reich nimmt immer mehr Gestalt an hier auf der Erde. Für uns bleibt die Frage, ist Gott in meinem Leben angekommen? Habe ich Jesus als meinen Retter und Erlöser aufgenommen? Das, was er gemacht hat, habe ich meine Beziehung zu ihm geklärt? Auf dem Weg, auf dem ich unterwegs bin, habe ich ihn um Vergebung gebeten. Er bietet mir den allerbesten Tausch an. Alles, was du verkorkst hast, darfst du abgeben und bekommst dafür ein perfektes, reines Leben aus Gottes Gnade. Jesus hat für dich bezahlt, weil auch du seine Vergebung brauchst. Und wenn du dich Gott ganz zuwendest, bewirkt er auch in deinem Leben eine gute Frucht. Eine Frucht, die ihn freut und die auch andere ernährt und ihnen, ja, auch Freude macht. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du dich selber hingegeben hast, dass du als die Grundlage für unseren Glauben dich geopfert hast, damit für uns Rettung ist, damit wir zu deinem Reich gehören dürfen, zu deinem Volk, dass wir zum Vater im Himmel Vater sagen dürfen. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und bewiesen hast, dass die Hoffnung real ist, und dass du ab Pfingsten uns den Heiligen Geist geschenkt hast und auch unser Leben ganz ausfüllen willst. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Wir wollen uns jetzt eine Minute Zeit nehmen für die Stille und nachher wird das Musikteam und dann gibt es auch Möglichkeit noch zum selber beten. Und die Gebetszeit wird das Musikteam dann abschliessen.